Triggerwarnung. Besonders in diesen Zeiten möchte ich darauf aufmerksam machen, dass diese Folge belastend für manche ZuhörerInnen sein kann. Thematisiert werden unter anderem Suizid und teilweise auch Krieg. Sollte es euch mit diesen Themen derzeit oder generell nicht gut gehen, dann schaltet diese Folge lieber ab. Gernot Egolf liegt angekettet auf einer durchnässten Matratze in einem Bunker. Es ist Anfang November. Regenwasser tropft in sein Verlies. Die Temperaturen sind schon seit seiner Entführung vor gut 2 Wochen am Gefrierpunkt. Temperaturen, für die seine Kleidung und die paar Wolldecken, die mittlerweile auch durchnässt sind, nicht mehr ausreichend sind. Seit Tagen haben sich seine Entführer nicht mehr blicken lassen. Sein körperlicher Zustand ist schlecht. Sehr schlecht. Er will einfach nur noch raus. Mord und Co. Die Entführungen von 1976. Teil 2. Gernot Egolf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord und Co. Es geht weiter mit den Entführungen von 1976 und heute besprechen wir den zweiten Fall aus dieser Reihe. Wenn ihr meine Folge zur Entführung von Wolfgang Gutballett noch nicht gehört habt, dann lege ich euch nahe, diese als erste Folge zu hören. Ihr findet sie in eurer Podcast-App oder den Spotify-Link zur Folge auch in den Shownotes. Gernot Egolf ist das Opfer der Entführung aus dem Fall, den ich euch heute vorstelle. Egolf wurde 1944 geboren und ist der Neffe des Direktors der Carlsberg-Brauerei, Dr. Paul Weber. Wegen einer Lernbehinderung sind Egolfs Schulleistungen unterdurchschnittlich. Mehrmals muss er die Schule wechseln, zwischenzeitlich besucht er sogar ein Internat in der Schweiz. Ab 1960 besucht er für 2 Jahre eine private Handelsschule und beginnt 1963 eine Ausbildung zum Brauer und Melzer in der Brauerei seines Onkels. 2 Jahre später wird er Mitgesellschafter der Carlsberg Brauerei und schließt 1966 seine Ausbildung mit Prüfung ab. Damit steht Gernot Egolfs Karriere in familiärer Tradition. Nicht nur sein Onkel ist im Brauereigewerbe tätig, auch sein Vater ist Brauereiingenieur und arbeitete bis 1975 als technischer Leiter in der Carlsberg Brauerei. Angeberisch tritt der 1,62 Meter große Gernot Egolf auf. So will er sein naives Auftreten kompensieren, für das er häufig gehänselt wird. Nicht selten wird seine freigebige und gutmütige Art ausgenutzt. So wird Gernot Egolf zwischen 1971 und 1972, in dieser Zeit wohnt er allein in einer Wohnung, von einer zwielichtigen Person erpresst. Es sind wahrscheinlich seine Eltern, die sich wünschen, dass Gernot wieder nach Hause kommt. Und so lebt Gernot Egolf auch 1976 im Alter von 32 Jahren unter der Obhut seiner Eltern in der saarländischen Kreisstadt Homburg. In einer Gaststätte in der Stadt trifft er 1973, also 3 Jahre vor seiner Entführung, erstmals auf einen seiner späteren Entführer, Andreas L. Zwischen den beiden entsteht zwar keine Freundschaft, aber die Stadt ist klein und überschaubar. Zu dieser Zeit müssen etwas mehr als 30.000 Menschen in der Stadt leben und so trifft man regelmäßig auch dieselben Leute. Andreas L. ist nicht alleine aufgewachsen, er hat noch 10 Geschwister und einen guten Freund aus der Nachbarschaft, Joachim M. Andreas L. und Joachim N. hatten beide Probleme in der Schule. Andreas L. muss sowohl die 2. als auch die 4. Volksschulklasse wiederholen und wird nach der 7. Klasse entlassen. Joachim M. wiederholt auch die 2. Klasse und verlässt die Schule nach dem 8. Schuljahr. Zwischen 1969 und 1970, im Alter von gerade mal 14 bzw. 15 Jahren, arbeiten die guten Freunde gemeinsam in einer Kneipe in Homburg. Durch Kontakte ins homosexuelle Milieu verdienen sich beide, wann immer es geht, auch etwas als Stricherjungen dazu. Wie sie immer wieder betonen, nicht wegen der eigenen Sexualität, sondern wegen dem Geld. Beide haben auch Beziehungen zu Frauen. Andreas L., der nach der Schule eine Ausbildung als Heizungsmonteur beginnt, aber nie beendet, verdient sein Geld noch länger als Stricher. 1975, ein Jahr vor der Entführung von Gernot Egolf, macht sich Andreas L. zum ersten Mal strafbar. Mit einem geklauten Auto baut er einen Unfall, der seiner Freundin und einem weiteren Menschen das Leben kostet. 6 weitere Personen werden schwer verletzt und dafür bekommt er 1 Jahr auf Bewährung und soll eine Schadensersatzsumme von insgesamt 80.000 Mark zahlen. Auch sein Freund Joachim M. ist kein unbeschriebenes Blatt. Nach der Schule macht er eine 4-jährige Ausbildung zum Waldfacharbeiter und arbeitet noch 9 weitere Monate beim Forstamt. Strafrechtlich auffällig wird er ab 1973. Hehlerei, Einbruchsdiebstähle und ein auffällig rücksichtsloser Fahrstil bringen ihm die ein oder andere Anzeige ein. 1974 bekommt er die Möglichkeit, als Zeitsoldat bei der Bundeswehr Fuß zu fassen. Doch das ist nur von kurzer Dauer. Bereits ein Jahr später wird er wegen eines anhängenden Strafverfahrens unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen. 4.000 Mark, die er als Verpflichtungsprämie bekommen hat, soll er zurückzahlen. Mit diesen Schulden und ohne feste Einkommensquelle gönnt sich Joachim M. in Januar 1976 ein neues Auto, dessen Anzahlung ihm weitere 10.000 Mark Schulden einbringen. Sowohl Andreas L. als auch Joachim M. haben ganz schön viele Schulden angesammelt, als sie sich im Januar oder Februar 1976 treffen und eine Entführung erstmals in Betracht ziehen. Mit dieser ungefähren Datierung ist aber schon klar, dass zumindest diese beiden Entführer, anders als es ja in der vergangenen Folge diskutiert wurde, nicht durch die Entführung von Wolfgang Gutballett inspiriert wurden. Denn dieser wurde ja erst im Oktober 1976 entführt, da hatten Joachim M. und Andreas L. bereits die Entführung geplant. Tatsächlich steht das Opfer auch schon schnell fest. Es soll reich sein und in der Umgebung wohnen, in der Andreas L. und Joachim M. sich auskennen. Der Karlsberg-Chef Dr. Paul Weber scheint ideal. Da sie aber nicht wissen, wie sie an ihn rankommen sollen, entschließen sich die Entführer schnell dazu, dessen Neffen zu entführen. Den sieht man schließlich auch öfter mal in der Stadt. Zwischen Mai und Juni halten sie bereits Ausschau nach einem geeigneten Versteck für das zukünftige Entführungsopfer. Ein Westwallbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der mehr als 60 Kilometer von Homburg entfernt liegt und den M. noch aus seiner Zeit bei der Bundeswehr kennt, erscheint den beiden ideal, auch wenn er nur 15 Quadratmeter groß und 1,40 Meter hoch ist. Sie testen sogar aus, ob mögliche Schreie von außen wahrgenommen werden können. Der Bunker ist absolut schalldicht. Im August begehen Andreas L. und Joachim M. gemeinsam eine Straftat. Sie schlagen einen Mann zusammen, mit dem Andreas L. schon länger eine Beziehung hat, und stehlen 380 Mark und ein Kofferradio. Mit dieser Straftat tun sich beide eigentlich keinen Gefallen. Das Diebesgut ist viel zu gering, um die horrenden Schulden zu bezahlen, die durch die Tat selber wahrscheinlich eher noch steigen. Auch noch im August zeichnen die Täter einen Plan der Stadt Homburg auf Millimeterpapier nach, nummerieren verschiedene Punkte, um für die Geldübergabe genaue Fahranweisungen zu geben, und verstecken diesen Plan bei einem Blumenkübel vor der Villa der Egolfs. Erst im November wird der Plan durch einen Gärtner gefunden. Er spielt keine Rolle mehr. Vielleicht haben Andreas L. und Joachim M. den Plan einfach bei der Durchführung der Entführung vergessen. Wer weiß. Ende August ruft Andreas L. erstmals bei den Egolfs an, um Kontakt mit Gernot aufzunehmen. Vergeblich, denn dieser ist gerade in Chur. Die Entführung muss verschoben werden und es wird nicht die einzige Verschiebung bleiben. Ende September lernt Joachim M. in Marburg die 23-jährige Ingrid S. kennen. Er gibt sich als unehelicher Sohn eines saarländischen Brauereibesitzers und Importeur von Sportartikeln aus Frankreich aus. Auch wenn Ingrid S. verheiratet ist und 2 Kinder hat, hält sie das nicht auf, eine intime Beziehung mit Joachim M. zu beginnen. Auch während die Entführung läuft, treffen sie sich regelmäßig. Anfang Oktober ruft Andreas L. ein weiteres Mal bei Gernot Egolf an und meldet sich als Norbert Reuter. Gernot Egolf kennt tatsächlich einen Norbert Reuter und spricht daher sehr frei mit seinem späteren Entführer. In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober soll die Entführung stattfinden. Unerkannt, mit über das Gesicht gezogenen Damenstrümpfen, wollen die Entführer Gernot Egolf auf dem verwilderten Nachbargrundstück der Egolfs überfallen. Über einen öffentlichen Fernsprecher erreicht Andreas L. an diesem Abend nur den Vater von Gernot Egolf, der ihm sagt, dass dieser derzeit nicht zu Hause ist. Sie warten noch einige Stunden vergeblich auf den heimkommenden Gernot und kehren am frühen Morgen nochmals zum Anwesen zurück, um Gernot dann eben auf dem Weg zur Arbeit zu überraschen. Ebenfalls vergeblich. In einer Bahnhofswirtschaft besprechen die Täter, dass die Entführung noch am selben Tag über die Bühne gehen soll, auch wenn es bedeutet, dass sie ihre Identitäten ihrem Opfer offenlegen müssen. Da muss Egolf eben hops gehen, sagt Andreas L. Gegen 16 Uhr am 19. Oktober ruft Andreas L. alias Norbert Reuter auf der Arbeitsstelle von Gernot Egolf an und die beiden verabreden sich zu einer spontanen Kneipentour am Nachmittag. Als Egolf am ausgemachten Treffpunkt erscheint, scheint er nur wenig überrascht, den flüchtig bekannten Andreas L. anzutreffen. Joachim M. begrüßt er auch und steigt ohne Argwohn in dessen Auto ein. Zu dritt fahren sie eine Weile aus der Stadt raus, ehe Andreas L. und Joachim M. an einem Feldweg parkend ihrem Opfer eröffnen, dass er gerade entführt wird. Erst lacht Gernot darüber, dann realisiert er den Ernst der Lage und beginnt zu schreien. Andreas L. bedroht Egolf mit einer Gaspistole. Sie binden ihrem Opfer Arme und Mund mit Klebeband zu und stülpen ihm einen Kopfkissenbezug über. Auf der Rücksitzbank liegend und mit einer Wolldecke bedeckt, fahren sie Gernot Egolf zum Bunker. Dieser ist bereits mit einer Matratze und Wolldecken ausgestattet. Für die bereits bitterkalten Temperaturen werden diese und die Arbeitskleidung von Egolf allerdings nicht ausreichend sein. Zudem herrscht im Bunker eine hohe Luftfeuchtigkeit. Um sicherzugehen, dass sie nicht entdeckt werden, bringen L und M Egolf erst nach dem Einbruch der Dunkelheit zum Bunker. Während sie auf den Sonnenuntergang warten, erzählen sie ihm, dass sie, wie in einem Mafiastreifen, im Auftrag eines Italieners arbeiten. Sie nehmen Egolf alle Gegenstände ab, verstecken diese in einem Taschentuch, das sie dann wiederum in einer Wandnische verstecken. Mit den 150 Mark, die Egolf bei sich trägt, wollen sie Benzin und Verpflegung bezahlen. Sie hinterlassen den verängstigten Gernot Egolf noch Zündhölzer, eine Kerze und etwas zu essen und binden ihn an einer Kette fest. So muss er die Nächte im kalten und feuchten Bunker verbringen. Wie im Fall Good Ballet fordern die Entführer am nächsten Tag telefonisch von der Familie Egolf 2 Millionen Mark Lösegeld. Gebündelt in kleinen Scheinen, sagen sie. Von der Erwiderung des Vaters von Gernot Egolf, dass er gar keine 2 Millionen Mark hätte, lassen sich die beiden nicht beeindrucken. Außerdem fordern sie, dass die Polizei nicht eingeschaltet wird. Eine Forderung, an die sich die Egolfs nicht halten werden. Sofort beginnt die Polizei mit der Bildung einer Sonderkommission und die Angehörigen des Entführungsopfers bekommen einen Kontaktbeamten zur Seite gestellt, der den ganzen Tag bei den Egolfs bleibt. Außerdem wird eingerichtet, dass die Polizei eingehende Anrufe mithören kann und es wird eine Fangschaltung installiert. Leider sind die zukünftigen Anrufe der Entführer zu kurz, um das Ende der Leitung verlässlich zu orten. Sie nutzen auch öffentliche Fernsprecher, sodass eine Fangschaltung nur bedingt weiterhelfen kann. Durch zwei Fehler von Bahnangestellten wird auch kurzzeitig vermutet, dass Gernot Egolf selbst an seiner Entführung beteiligt gewesen sei. Das Wochenende vor seiner Entführung hat Gernot bei Freunden in Koblenz verbracht und dafür am 15. Oktober eine Fahrkarte gekauft. Fälschlicherweise sagt ein Bahnangestellter aus, dass die Karte erst am 19. Oktober nach 16 Uhr gekauft worden sei, also nachdem Gernot bereits entführt wurde. Erst später korrigierte der Angestellte seine Aussage. Den Koffer holte Gernot Egolf tatsächlich erst am 19. Oktober in der Mittagspause am Bahnhof ab. Da der zuständige Bahnangestellte vergessen hatte, die richtige Uhrzeit anzugeben, gab er später, der Einfachkeit halber, an, dass Gernot seinen Koffer an diesem Tag um 18 Uhr, also fast zwei Stunden nach seiner Entführung, abgeholt hätte. Gegen den Vorschlag von Gernots Onkel wird die Öffentlichkeit vorerst nicht über die Entführung informiert. Gründe dafür habe ich auch in meiner letzten Folge aufgezählt. In den ersten Tagen nach der Entführung kümmern sich die Entführer noch recht gut um Gernot Egolf. Sie bringen ihm ein Schachspiel, Schokolade und einen Radiorekorder. Sie wollen ihm, das sagen sie zumindest später aus, die missliche Lage so erträglich wie möglich machen. Indem sie mit einer Taschenlampe in Gernots Gesicht leuchten und mit verstellter Stimme fragen, von wem er entführt wurde, wollen sie testen, ob ihr Opfer bei einem möglichen Fluchtversuch verraten würde, wer seine Entführer sind. Es waren maskierte Männer, soll er geantwortet haben. Das Interesse an dem Entführungsopfer ist aber nur von kurzer Dauer. Zwischen dem 22. und 25. Oktober bleibt Gernot alleine im Bunker und obwohl er noch genug zu essen hat, nimmt er aufgrund seiner seelischen und körperlichen Schwäche keine feste Nahrung mehr zu sich. Am Montag, den 25. Oktober 1976, soll Gernot ein Kuvert beschriften, das Informationen zur ersten Lösegeldübergabe zwei Tage später enthält. Hier wird klar, dass sich Andreas L. und Joachim M. selbst nicht an ihre eigentlich besprochenen Termine halten, denn eigentlich hatten sie im ersten Telefonat mit den Egolfs die Lösegeldübergabe auf diesen Montag, also den 25. Oktober, datiert. Stattdessen soll Gernots Mutter am 27. um 18.30 Uhr vor einer Bank in Homburg parken, das Lösegeld soll im offenen Auto liegen. Danach soll sie 100 Meter weiter in ein Café gehen und dort für eine Stunde warten, bevor sie wieder mit dem Auto weiterfährt. Natürlich wird nach dem Eintreffen des Briefes auch die Polizei benachrichtigt, die umfassende Maßnahmen vornimmt, um die Entführer zu schnappen. Wer sich für diese Maßnahmen interessiert, kann im Buch Spektakuläre Kriminalfälle im Saarland von Kerstin Rech mehr darüber lesen. Das Buch war eine wichtige Quelle für diesen Podcast. Ich habe euch alle Informationen auch in die Shownotes gepackt. Die Egolfs halten und können sich auch nicht an die Regeln der Entführer halten. Frau Egolf kommt in Begleitung ihres Mannes, zum einen, weil ihr Gesundheitszustand schlecht ist und zum anderen, weil sie selbst seit Jahren kein Auto mehr gefahren ist. Außerdem deponieren die Egolfs nur 10.000 Mark und einen Brief im Auto. 200.000 Mark haben sie vorsorglich aber auch dabei. Das Café, das sie besuchen sollen, schließt bereits um 19 Uhr, daher ist es dem Ehepaar nicht möglich, dort bis 19.30 Uhr zu verweilen. Sie warten die letzte halbe Stunde vor der Tür. Nichts geschieht. Tatsächlich ist diese Geldübergabe nur ein Test von den Entführern, um zu sehen, ob die Polizei involviert ist. Sie hatten nicht die Absicht, das Geld zu nehmen. Und Joachim M., der unentdeckt die Lage inspiziert, will unbedingt dort einen Polizisten gesehen haben, wo zumindest laut Ermittlungsbericht gar keiner stationiert war. Noch an diesem Abend zwingen sie Gernot zum Verfassen eines zweiten Briefes. Mit PS, bitte helft mir bitte, Sie meinen es ernst, beendet Gernot diesen Brief, in dem seine Familie aufgefordert wird, sich an die Forderungen zu halten. Bis Anfang November rufen die Entführer immer wieder an, ohne dass Resultate aus den Gesprächen erfolgen. Zum Teil liegt das auch daran, dass die Entführer ihre Stimme dermaßen verstellen, dass man sie akustisch kaum verstehen kann. Ein Gespräch zwischen den Entführern und Gernots Vater eskaliert sogar so sehr, dass Herr Egolf es mit Arschloch beendet. Nun sind sich die Staatsanwälte, der Rechtsanwalt der Egolfs und der Kriminaloberrat einig, dass eine geeignete Person, der Homburger Dekan Dr. Siegfried Wagner, die Verhandlungen in Zukunft übernehmen soll. In der Nacht auf den 5. November soll frühmorgens eine weitere, spontane Geldübergabe stattfinden. Die Polizei hat nur wenig Zeit, um den Ort der Übergabe vorzubereiten. Beobachtet werden sie auch diesmal von Joachim M., der wieder unentdeckt fliehen kann. Auch diese Geldübergabe scheitert. Im Tagesverlauf kommt Ingrid S., die Freundin von Joachim M., aus Marburg zu Besuch. Erstmals erfährt sie die Wahrheit, dass Joachim M. eben kein unehelicher Brauereisohn ist, sondern der Entführer von Gernot Egolf. Sie verspricht aber, Stillschweigen zu bewahren. Erst 3 Tage nach der zweiten geplatzten Geldübergabe fahren M. und L. zu Gernot in den Bunker. Und hier sind wir bei der Intro-Szenerie angekommen. Gernot geht es schlecht. Er muss auf der vom Regenwasser durchnässten Matratze liegen und es ist extrem kalt. Völlig entkräftet schreibt er einen weiteren Brief, der aber von den Entführern erst einige Tage später abgeschickt wird. An diesem 8. November sieht Andreas L. Gernot Egolf wohl zum letzten Mal lebend. Erst in den letzten Novemberwochen fahren die Entführer wieder zum Bunker. M., der alleine eintritt, sieht Gernot zum Teil im Wasser liegend und ausgezogen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er kurz vor dem Erfrierungstod steht. Trotzdem holt er keine Hilfe, sondern befestigt die Kette, an der Gernot hängt, nur an dessen Fuß, da sein Handgelenk aufgeschürft ist. In Marburg erzählt er seiner Freundin von seiner Beobachtung. Diese fordert nun, dass man das Opfer freilassen soll. Noch während seines Aufenthalts in Marburg ruft Joachim M. am 24. November bei dem Dekan an. Die Telefonnummer hat er von einem Anrufbeantworter, der bei den Egolfs installiert wurde. Bisher hatten sich die Entführer geweigert, dort anzurufen, da sie eine Maßnahme der Polizei vermuteten. Der Dekan geht nicht ran. Bis zum 26. November ist er auf einer Synode, also einer Versammlung von Geistlichen. Spätestens im November wird dann auch immer wieder gemunkelt, dass es eine Entführung in Homburg gegeben haben soll. Und das, obwohl die Öffentlichkeit noch nicht informiert wurde. Am 21. November soll daher eine öffentliche Pressekonferenz mit den Beteiligten stattfinden. Diese wird aber aufgrund der Synode des Dekans auch auf den 26. November verschoben, so will es die Familie Egolf. Nachdem die Öffentlichkeit informiert wurde, gehen rund 100 Meldungen ein, unter anderem von Trittbrettfahrern, die aus dem Schicksal von Gernot Egolf Profit schlagen wollen. Um den 28. November tritt der Tod bei Gernot Egolf ein. Er ist erfroren. Seine Entführer haben ihn seit Tagen nicht mehr besucht. Insgesamt hat er während seiner fünfwöchigen Zeit im Bunker 15 Kilogramm Gewicht verloren. Zu dieser Zeit streiten sich Ingrid S. und Joachim M. in Marburg immer häufiger. Sie beginnt eine neue Beziehung mit einem Mann aus Marburg und erzählt ihm von der Entführung in Homburg und nennt dabei auch die Namen der Entführer. Am 6. Dezember informiert dieser Mann die Polizei. Zeitgleich erklären sich die Egolfs bereit, 50.000 Mark Belohnung für Hinweise zum Verbleib ihres Sohnes bereitzustellen. Erst nachdem Ingrid S. diese Belohnung in Aussicht gestellt wird, reist sie mit ihrem neuen Freund ins Saarland und sagt aus. Irgendwann zwischen Ende November und Anfang Dezember fahren Joachim M. und Andreas L. ein letztes Mal gemeinsam zum Bunker und verscharren die Leiche von Gernot Egolf an Ort und Stelle. Seine verbleibenden Habseligkeiten werfen sie in einen Fluss. Am 8. Dezember werden sie verhaftet. Andreas L. sagt nach der Gegenüberstellung mit Ingrid S. aus, Joachim M. hält erst noch Rücksprache mit einem Rechtsanwalt und sagt schließlich aber auch aus. Die Obduktion von Gernot Egolfs Leiche erfolgt am 9. Dezember. Bereits am 14. Dezember findet unter großer Anteilnahme die Trauerfeier für ihn auf dem Homburger Hauptfriedhof statt. Die Trauerrede hält der Dekan Wagner. Mittlerweile wird Ingrid S. nicht mehr nur als Zeugin, sondern als Mittäterin behandelt. Ein Prozess gegen sie und Joachim M. soll im Dezember 1977 stattfinden. Andreas L. nimmt sich am 1. März 1977 während eines Freigangs im Gefängnishof das Leben, trotz der besonderen Überwachung eines Beamten. Bereits seit seiner Festnahme soll er Selbstmordgedanken geäußert haben. Am 2. Dezember 1977 beginnt der Prozess gegen M. und S. vor dem Landesgericht Saarbrücken, wobei dem Antrag des Verteidigers von Ingrid S., ihr Verfahren getrennt zu behandeln, stattgegeben wird. Daher muss sich vorerst nur Joachim M. verantworten. Er wird am 16. Dezember 1977 des Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ein Revisionsantrag wird beim Bundesgerichtshof abgelehnt. Im Mai 1979 wird Ingrid S. freigesprochen. Für die Zeit in Untersuchungshaft wird sie entschädigt. Ihr Mann hat sich bereits von ihr scheiden lassen und hat das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Nach der Entführung wird die Staatsanwaltschaft und die Polizei schwer kritisiert, zum Beispiel weil es keine Flächenfahndungen für die Suche nach dem Versteck des Opfers gab oder auch weil keine Experten aus dem Bundesgebiet hinzugezogen wurden. Mindestens drei Orte sollen auch heute noch an Gernot Egolf erinnern. Zum einen ein Brunnen mit Gedenktafel auf dem Gelände der Karlsberg-Brauerei, ein Kreuz vor dem Westwall-Bunker, in dem Gernot gefangen gehalten wurde, und sein Grab, auf dem ein Gedenkstein mit folgender Inschrift steht: Unter den Seligen des Himmels suchen wir dich, Gernot, unschuldiges Opfer grausamer Taten. Dass sich die Menschen an diesen Orten auch wirklich an Gernot Egolf erinnern, wurde mir spätestens dann klar, als ich während meiner Recherche auf ein Geocaching-Forum gestoßen bin. Scheinbar liegt in der Nähe der Bunkerruine am Westwall ein sogenanntes Paddling und ein User schreibt über diesen Ort nicht nur die Geschichte des Westwalls im Zweiten Weltkrieg, sondern eben auch über die tragische Entführung von Gernot Egolf. In der nächsten Podcast-Folge bespreche ich dann eine weitere Entführung aus dem Jahr 1976, diesmal dann auch wieder mit einem schöneren Ende. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und empfehle euch auch mal in meine True Crime News reinzuhören, in denen ich über weitere spannende True Crime Medien berichte. Also bis dann, euer Joshua. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder in der Spotify-App. Mord und Co. könnt ihr aber nicht nur als Podcast hören. Informationen und Hintergründe gibt es auf der Facebook- und Instagram-Seite. Fragen, Feedback oder Fallvorschläge könnt ihr dort als Direktnachricht oder per Mail an mordundco.podcast@gmail.com senden. Alle Links und Adressen findet ihr wie immer auch in den Shownotes.